Wenn Sie diesen Schlüssel in der Wohnung finden, dann wissen Sie, er ist in der Wohnung. Trivialerweise. Wenn Sie ihn in der Wohnung nicht finden, ja, woran liegt das?
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über Logik, über Mathematik im weitesten Sinne aufgrund einer aktuellen Veröffentlichung. Wir haben ja schon mal über Argumente gesprochen und wir werden auch noch oft hier über Logik, über Argumentieren, über Fehlschlüsse und so weiter sprechen. Heute geht es aber nicht vielleicht im konkretesten, spezifischen, philosophischen Sinn darum, sondern über Alltägliches eigentlich, aber Alltägliches sehr weit gedacht, denn es gibt eine aktuelle Veröffentlichung von Peter Gritzmann, die heißt Plausibel, logisch, falsch, und in diesem Buch erklärt er ja so alltägliche Fehlschlüsse und warum wir eigentlich so oft falsch liegen, wenn es doch eigentlich so logisch und plausibel wirkt. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm darüber zu sprechen. Hallo Herr Gritzmann.
Hallo Eichler.
Sie sind Professor für Mathematik an der Technischen Universität München. Die erste Frage ist hier immer die Frage nach dem Warum, bevor wir zum Buch kommen. Für Sie ganz persönlich, warum eigentlich Mathematik?
Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich meine, die Gegenfrage wäre, warum eigentlich nicht? In der Schule hatte ich sozusagen, oder nach der Schulzeit hatte ich alle Optionen. Meine Mutter hätte gerne gehabt, dass ich Arzt werde. Mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich Anwalt werde oder zumindest Wirtschaftswissenschaften mache. Ich habe mich letztlich für Mathematik entschieden, nicht wirklich wissend, was es alles bedeutet. Jetzt weiß ich, dass Mathematik eigentlich in alle Bereiche unseres Lebens reingreift. Das heißt, auch im Bereich der Medizin, ich habe Arbeit mit Medizinern zusammengeschrieben, wird Mathematik benötigt, in den Wirtschaftswissenschaften sowieso, aber eben auch in den Geisteswissenschaften, selbst in der Linguistik und verschiedenen anderen Gebieten, so dass eigentlich Mathematik dem nahe kommt, was ich mir damals so als 18-Jähriger als Idealform vorgestellt hätte, nämlich ein Studium nach dem anderen zu machen, abzuschließen, aber danach vielleicht nur kurz in dem Beruf zu arbeiten und dann ein weiteres Studium zu beginnen, weil ich einfach vielseitig interessiert war.
Was war dann so der Werdegang bei Ihnen oder was waren dann so Ihre besonderen Interessengebiete?
Auch das hat sich im Laufe der Zeit verbreitert, gewandelt. Ich habe mit geometrischen Fragestellungen begonnen, bin dann Richtung Optimierung gegangen, weil auch Optimierung letztlich viele geometrische Phänomene umfasst. Und natürlich spielt auch Datenanalyse, Data Mining eine große Rolle, Operations Research. Also es ist eine große Bandbreite von Fragestellungen, die, wenn man sie auf ihren logischen Kern reduziert, mathematische Strukturen aufweisen.
Und wie sind Sie dann jetzt darauf gekommen, ein Buch über ja so alltägliche Fehlschlüsse zu schreiben?
Ja, auch das ist eine interessante Frage, die wie bei all diesen Fragen viele Antworten ermöglicht. Zum einen, ich war mal vor vielen Jahren muss man sagen, Präsident der Deutschen Mathematikervereinigung, und in diesem Kontext habe ich mich sehr bemüht, das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit zu verändern, zu verbessern natürlich. Also Mathematik ist ästhetisch, da werden manche Leute sofort zustimmen, andere Leute werden widersprechen. Mathematik ist in jedem Fall nützlich, da wird kaum noch jemand widersprechen, denn unsere moderne Gesellschaft ist ohne die mathematischen Strukturen, die auch sozusagen all den Algorithmen, all der Informatik, der Logistik zugrunde liegen, nicht denkbar. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, Mathematik ist auch ein Instrument der Aufklärung. Und zwar Aufklärung in dem Sinne, dass es darum geht, die Freiheit des Einzelnen dadurch zu fördern, dass sich eben der Einzelne nicht für dumm verkaufen lässt. Und mit ganz, ganz wenig mathematischen Überlegungen kann man an der Stelle einen großen Unterschied machen. Und das war letztlich ein Aspekt, den ich stärker in Fokus nehmen wollte. Ich habe im Bereich Anwendung relativ viel gemacht. Ich habe im Bereich Popularisierung relativ viel gemacht. Aber dieser Aspekt Verblüffung als Stilmittel und dann Analyse, wobei die Analyse, das hört sich so hochtrabend an, man braucht überhaupt keine Angst zu haben. Das Ganze geht unterhaltsam und amüsant. Es geht ums tägliche Leben. Diese Verblüffung führt vielleicht dazu, dass man darüber nachdenkt, und sich überlegt, wie kann ich eigentlich den Dingen etwas besser auf den Grund gehen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht auf Holzwege des Denkens geraten? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht so leicht manipulierbar bin? Also eigentlich ist das Buch ein Plädoyer für das Selberdenken, ein Plädoyer für das Verstehen und eigentlich auch ein Plädoyer für den zweiten Blick auf das scheinbar Offensichtliche.
Haben Sie auch eigentlich eine Beziehung zur Philosophie oder zur formalen Logik und so? Weil viele Dinge, das fand ich ganz interessant, die Sie im Buch beschreiben, sind auch welche, die wir aus der Philosophie kennen. Also zum Beispiel notwendige und hinreichende Bedingungen oder so, werden aber anders benannt. Sie gehen da ja von einer quasi anderen Richtung ran, als das die Philosophie quasi klassisch macht. Haben Sie da auch Berührungspunkte?
Also Philosophie und Mathematik überschneiden sich durchaus an ganz verschiedenen Stellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Frage denken, welche Art von oder was ist Erkenntnis und was können wir erkennen, dann ist das ein Thema, das Philosophie natürlich von Anbeginn befasst. Aber wenn Sie an zum Beispiel die Sätze von Gödel denken, die aufzeigen, dass Sie in Systemen, wenn sie nur hinreichend komplex sind, Sätze formulieren können, die Sie innerhalb dieser Systeme weder beweisen noch widerlegen können, dann sehen Sie, da ergänzt die Mathematik die Philosophie. Sie können sich fragen nach einem der zentralen Begriffe Wahrheit. Was ist das eigentlich? Und Sie kommen letztendlich sowohl von mathematischer Seite als auch von philosophischer Seite, zumindest was gewisse philosophische Strömungen anbelangt, zu ähnlichen Antworten. Nämlich, dass Wahrheit letztendlich auf Annahmen beruht. Innerhalb von Modellen werden bestimmte Schlüsse gezogen. Und weil es werden Fakten und Beobachtungen der Realität selbstverständlich einbezogen. Und weil wir, obwohl wir sehr verschiedene Individuen sind und die Realität unterschiedlich wahrnehmen, uns geeinigt haben, zum Teil über Sprache, diese Dinge gleich zu interpretieren, nennen wir das dann möglicherweise Wahrheit. Solche Fragestellungen, also das ist jetzt sehr down to earth ausgedrückt, aber solche Fragestellungen treten in der Mathematik genauso auf wie in der Philosophie. In der Mathematik hat man es einfacher, weil man sagt, die Axiome, die als Basis für mathematische Theorien benutzt werden, brauche ich grundsätzlich nicht zu hinterfragen. Ich kann als Axiome nehmen, was ich will. Die Ergebnisse, die dann rauskommen, hängen aber selbstverständlich davon ab, ob diese Axiome nah an der Realität sind, die wir beobachten, nah an der Wahrheit sind, was immer dann Wahrheit letztlich ist, die zugrunde liegt oder nicht. Also Sie müssen dann die Ergebnisse, wenn es sich um Anwendung handelt, daran messen, wie nah Sie an der Realität bleiben.
Nah an der alltäglichen Realität sind Sie ja im Buch, oder beziehungsweise führen Sie verschiedene Fehlschlüsse oder Probleme immer so anhand von alltäglichen Beobachtungen ein. Geht Ihnen das, also ist das bei Ihnen aus dem Leben gegriffen? Gehen Sie oft durch die Welt und denken sich, warum läuft das hier eigentlich so komisch oder warum machen die Menschen eigentlich das und das? Mathematisch wäre es doch eigentlich klar, was hier gemacht werden müsste.
Zum Teil ja. Ich meine, ich laufe auch nicht durch die Welt und denke dauernd über Mathematik nach oder über mathematische Schlüsse oder Fehlschlüsse. Aber es fällt doch auf, dass, Sie haben vorhin die Begriffe hinreichend und notwendig benutzt, dass das sehr oft verwechselt wird und dass logische Schlüsse falsch angewendet werden. Es fällt sehr oft auf, wenn Sie durchaus auch in seriösen Zeitungen sich Grafiken angucken, dass diese Grafiken oftmals etwas anderes suggerieren, als die zugrunde liegenden Studien wirklich beinhalten. Also zum Beispiel dadurch, dass Skalen verkürzt werden oder dass gewisse Transformationen durchgeführt werden, die die Kurve weit auseinanderziehen oder zusammendrücken oder ähnliches. Also Sie merken an ganz verschiedenen Stellen, dass in der Realität Dinge auftreten, die so eigentlich nicht gemeint sind. Und wenn Sie sich dann fragen, wenn Sie irgendeine Talkshow angucken und Sie haben mehrere Personen dort, die gleiche Faktenbasis kennen und ähnliche Ziele auch haben, möglicherweise, also übergeordnete Ziele, aber dann in ihrer Analyse dessen, was zu tun ist, völlig unterschiedliche Ansätze fahren, dann fragen Sie sich, wie kann das eigentlich sein? Wie kann es sein, dass selbst wenn ich gleiche Ziele habe und selbst wenn ich gleiche Fakten habe und alles ähnlich analysiere, ich dennoch zu ganz unterschiedlichen Maßnahmen oder noch schlimmer, wenn die Ziele nicht klar sind, zu unterschiedlichen Schlüssen komme. Wie kann das eigentlich sein? Und solchen Fragen nachzugehen, ist auf der einen Seite, wie ich finde, wichtig. Aber auf der anderen Seite macht es auch unglaublich Spaß, weil der Effekt der Verblüffung, wie ist das denn eigentlich möglich, wie kann das sein, im Vordergrund steht.
Ja, vielleicht fangen wir mal mit ein paar Beispielen an. Im ersten Kapitel eröffnen Sie mit dem Beispiel, dass man seinen Schlüssel verlegt hat und weil man ihn in der Wohnung nicht findet, folgert man daraus, dass er wahrscheinlich außerhalb der Wohnung sein muss, dass man ihn da irgendwo verloren hat. Klingt doch eigentlich ganz plausibel. Was ist das Problem daran?
Das Problem ist zunächst mal, dass der Schlüssel weg ist. Aber die Frage Die Frage ist, wie können Sie eigentlich feststellen, was mit dem Schlüssel passiert ist? Und da sehen Sie eine gewisse Asymmetrie. Wenn Sie diesen Schlüssel in der Wohnung finden, dann wissen Sie, er ist in der Wohnung, trivialerweise. Wenn Sie ihn in der Wohnung nicht finden, ja, woran liegt das? Das kann daran liegen, dass er nicht in der Wohnung ist, dass Sie ihn wirklich verloren haben. Es kann aber auch daran liegen, dass Sie nicht gründlich gesucht haben. Üblicherweise sucht man erst oberflächlich, da wo ein Schlüssel normalerweise liegt. Wenn man ihn dann nicht gefunden hat, sucht man gründlicher. Aber können Sie sicher sein, wenn Sie, auch wenn Sie gründlich gesucht haben, dass Sie ihn wirklich nicht übersehen haben? Und das ist genau so eine Frage von hinreichend und notwendig. Und in dem Buch gebe ich Ihnen ein Beispiel, was uns wirklich passiert ist. Das ist nicht erfunden. Das genau den gleichen Effekt darstellt. Als meine Frau schwanger war, sind wir zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und haben uns natürlich auch die Ultraschallbilder natürlich mit wachsendem Interesse immer angesehen. Und irgendwann, so nach 3 Monaten, fragte ein Arzt, wollen Sie wissen, welches Geschlecht Ihr Kind haben wird? Manche Leute wollen das nicht wissen, sollen sich überraschen lassen. Wir wollten das wissen. Und er sagte, es wird ein Junge. Als wir einige Wochen später nochmal zum Arzt gingen, waren andere Personen da, die uns untersucht, also meine Frau untersucht und ich durfte immer dabei sein. Und die fragte wieder, kannte nicht, was der andere Arzt gesagt hatte, wollen Sie wissen, welches Geschlecht Ihr Kind haben wird? Wir wollten wissen, Mädchen. Und so ging das noch ein paar Mal. Es war Junge, Mädchen und ich, wie gesagt, das ist nicht erfunden. Junge, Mädchen, Junge, Mädchen, Junge. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals noch gewitzelt darüber und gesagt, meine Güte, die medizinische Profession ist so weit entwickelt, abhängig davon, ob wir eine gerade oder ungerade Anzahl von Ultraschalluntersuchungen machen, können wir noch bis kurz vor der Geburt bestimmen, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird. Und gut, es wurde ein Junge und mir war das schon von vornherein klar, denn hier haben sie genau diesen Effekt. Der erste Arzt und dann auch alle Ärzte, die Junge gesagt haben, haben etwas gesehen, nämlich den kleinen Unterschied. Die Ärzte, die Mädchen gesagt haben, haben ihn nicht gesehen und daraus geschlossen, es muss ein Mädchen sein, was aber der falsche Schluss ist, denn sie können nur schließen, ich habe nicht gesehen, dass es ein Junge ist. Es kann daran liegen, wie beim Schlüssel, dass sie etwas nicht sehen, was aber da ist, oder aber, dass sie etwas nicht sehen, weil es nicht da ist. Und genau diesen Unterschied zwischen hinreichend und notwendig haben sie immer wieder. Und den finden sie an ganz, ganz vielen Stellen. Und in dem Buch gebe ich viele Beispiele dafür in unserer Wirklichkeit.
Ja, dieses Beispiel funktioniert jetzt natürlich hauptsächlich, wenn man von einem sehr binären Geschlechterverständnis ausgeht. Aber das logische Verhältnis, auf das Sie hier anspielen, das sind hinreichende und notwendige Bedingungen, oder? Also wenn A nur eine hinreichende Bedingung für B ist, dann kann ich eben nicht aus B folgern, dass auch A.
Richtig. Also wenn A B impliziert, also falls ich einen kleinen Penis sehe, dann ist es ein Junge. Wenn das gilt, heißt es eben nicht, dass aus B auch A folgt. Die Umkehrung und also wenn es ein Junge ist, muss ich das unbedingt gesehen haben, denn es kann sicher auch verborgen haben. Und oft wird dieser Fehlschluss angewendet, wenn aus A B folgt und B gilt, dann muss auch A gelten, was aber völliger Unsinn ist. Und das ist aus meiner, zumindest meiner Interpretation, Basis auch vieler Verschwörungstheorien.
Inwiefern?
Naja, also wenn man das mal, es wird keiner zugeben, der diesen Theorien zuneigt, aber wenn man das mal auf den Punkt bringt, würde es etwa bedeuten, wenn geheime Mächte am Werk sind, dann ist die Welt für mich nicht mehr durchschaubar. Und der Schluss ist dann, ich durchschaue die Welt nicht, also müssen geheime Mächte am Werk sein. Das ist eine Basis von Verschwörungstheorien.
Und das passiert uns oft, oder? Also ich habe das Gefühl manchmal, dass Menschen offensichtlich die Fähigkeit zur Logik haben, aber die sehr, das wird oft schon getriggert, dieses Gefühl, ah, das ist logisch oder das ergibt Sinn, einfach nur, weil man ein Argument gemacht hat, weil es eine Art Beweisführung gibt und weil man so einen Weg hatte, zum Beispiel, wenn ich den Schlüssel finde, dann muss er auch in der Wohnung sein, also ist das Gegenteil dann auch, weil wenn ich ihn nicht finde, dann ist er nicht in der Wohnung, so ungefähr. Also das fällt einem, finde ich, auch in politischen Diskussionen oder so oft auf, dass, wenn man sich mal kurz Zeit nehmen würde und das Argument rekonstruieren würde, und das machen wir in der Philosophie ja oft, dass es eigentlich so nicht sein kann, aber man schluckt es recht schnell, wenn es so diesen Anschein des Logischen hat, oder?
Ja, das klingt so klar, das klingt so einleuchtend, das klingt so offensichtlich und die meisten Leute würden es vielleicht auch so verstehen. Also, wenn das alle so sehen, kann man das vielleicht so sehen. Das ist sicherlich eine Tendenz, die dazu führt, dass man es nicht so leicht hinterfragt. Und das ist genau etwas, was ich versuche, auch in allen möglichen Kapiteln, diese etwas kritischere Distanz zum Offensichtlichen herzustellen. Nur etwas, das offensichtlich und plausibel ist, braucht deswegen noch lange nicht richtig zu sein. Und oftmals ist es so, selbst wenn Sie auf solche Schlüsse hereinfallen. Wenn Sie sich die Struktur dieser Schlüsse anschauen, können Sie sofort selber Beispiele konstruieren, wo es völliger Unsinn ist, diese Art von Schlüssen zu ziehen. Also mir geht's nicht drum, den Leuten vorzuführen, was für Fehler sie machen. Wir alle machen Fehler. Wir alle machen auch solche Fehler. Mir geht es darum, sozusagen, dass, wenn Sie so wollen, kognitive Antikörper entwickeln zu lassen, um das mentale Immunsystem zu stärken, das dann dazu führt, dass man nicht ganz so leicht auf die Nepper, Schlepper und Bauernfänger dieser Welt, ob sie es absichtlich machen oder ob sie es auch unbewusst tun, hereinfällt.
Eine andere Sache, auf die wir oft reinfallen, sagen Sie in einem Kapitel, ist der Durchschnitt. Also, dass wir Durchschnittszahlen oder vielleicht auch Medianzahlen dann, die es ja auch gibt, oft nicht verstehen oder uns davon täuschen lassen. Warum ist das so?
Naja, wenn Sie eine Reihe von Beobachtungen von Zahlen, Einkommen oder Temperatur haben oder sonst irgendwas, möchten Sie aus diesen Beobachtungen Schlüsse ziehen. Diese Schlüsse können Sie normalerweise nicht aus den einzelnen Zahlen ziehen, sondern Sie versuchen, gewisse Tendenzen darzustellen, Sie versuchen, gewisse Kennzahlen zu entwickeln. Und als Kennzahlen werden oft Durchschnitte gewählt. Also wie ist die Durchschnittstemperatur im Vergleich der letzten Jahre zum Beispiel? Ist ja auch eine ganz vernünftige Fragestellung. Durchschnitte spielen also in diesem Sinne eine große Rolle und auch eine wichtige Rolle. Und jetzt können Sie verschiedene Durchschnitte bilden, den ganz normalen arithmetischen Durchschnitt, indem Sie die Zahlen aufaddieren und durch die Anzahl der Zahlen dividieren. Sie können auch einen Median bilden, also sozusagen die typischste Zahl oder wenigstens eine von zwei typischen Zahlen, wenn die Zahl der Daten gerade ist, zu identifizieren und so weiter. Sie können relativ viel zugeordnete Daten produzieren. Und das ist wichtig und das ist gut. Aber Sie müssen vorsichtig sein, was Sie aus diesen dann neuen Kennzahlen für Schlüsse ziehen. Wenn Sie von einem Durchschnitt sprechen, im Buch habe ich nämlich als Beispiel fiktive Gesellschaften und Einkommensverteilung, wenn Sie eine Gesellschaft haben, wo ganz viele Leute 100.000 Euro im Jahr verdienen und einer zig Millionen oder eine Milliarde, dann kann der Durchschnitt 200.000 sein und das sagt natürlich nichts über darüber aus, wie viel die typischen Leute dort verdienen. Wenn Sie in eine Gesellschaft haben, wo einer als...
Das denkt man auch, wenn man selber so schaut, ne, also diese Durchschnittseinkommen in Deutschland und dann immer denkt, ah ja, das ist ja... Das hätte ich auch gerne, so ungefähr, ja.
Ganz genau. Wenn Sie jetzt eine Gesellschaft haben, wo wirklich nur arme Leute sind, die praktisch gar nichts zum Leben haben und einer extrem reich ist, und solche Gesellschaften gibt's ja auch, dann kann der Durchschnitt genau der gleiche sein. Also der Durchschnitt sagt nichts über die Einkommensverteilung aus. Und deswegen ist der Durchschnitt etwas, was als Kennzahl durchaus geeignet ist. Man kann ja auch sehen, wie er sich ändert. Aber es reicht bei weitem nicht aus, zu bewerten, etwa wie die Sozialstruktur einer Gesellschaft ist.
Und darauf fallen wir gerne mal rein?
Wir fallen in vielerlei Hinsicht gerne rein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an den Armutsbericht der Bundesregierung, dann ist das ein relatives Maß. Da wird gesagt, wir nehmen einen Durchschnitt, in dem Fall den Median, also sozusagen ein mittleres Einkommen. Und es ist technisch ein bisschen komplizierter, aber wir sollten es jetzt nicht übermäßig komplizieren. Ich nehme also ein mittleres Einkommen und sage, wenn jemand weniger als 60% davon hat, dann gilt er als armutsgefährdet. Das ist eine Messzahl, die durchaus sinnvoll ist und ihre Entwicklung spiegelt auch einiges wider, was in unserer Gesellschaft passiert. Aber diese Zahl ist nicht invariant oder nicht eben hängt davon ab, wie ich skaliere. Also wenn Sie als Beispiel nehmen, die Hälfte der Bevölkerung hätte 119.000 Euro als Jahreseinkommen, die andere Hälfte 281.000, würden Sie sagen, na ja, gut, das ist also 20 Millionen insgesamt bei 100 Leuten, also wenn wir es auf 100 Leute beziehen, das ist ein Durchschnitt von 200, der Median ist auch 200 und die Zahlen, die passen ja auch ungefähr hin. Wenn Sie aber jetzt 60% von 200 nehmen, haben Sie 120.000. Das heißt, die Leute, die 119.000 Euro im Jahr verdienen, sind armutsgefährdet nach dieser Zahl. Und das ändert sich nicht mal, wenn Sie alle Einkommen um Faktor 1000 multiplizieren, dann wären das zwar Multimillionäre, aber immer noch armutsgefährdet nach dieser Zahl. So, also was misst diese Zahl? Die misst nicht wirklich irgendetwas absolutes Reichtum in einer Gesellschaft im Sinne, der sinnvoll ist, sinnvoll runtergebrochen werden kann auf die einzelnen Mitglieder, sondern er misst etwas wie eine Reichtumsverteilung. Einkommensverteilung. Und das ist durchaus wichtig. Es spricht nichts gegen diese Zahl. Bloß die Interpretation, wenn sich diese Zahlen ändern, ob wir ärmer oder reicher werden, ist oftmals nicht zulässig, weil sich natürlich durch Inflation oder Ähnliches diese Zahlen auch skalieren können, weil sich durch insgesamt Lohnzuwächse diese Zahlen skalieren können und so weiter. Und von da aus muss man immer sehr vorsichtig sein, wie man interpretiert.
Also wenn man eine einfache, ja, ist ja quasi ein aufklärerischer Geist auch in Ihrem Buch, eine einfache politische Aussage sieht, dann sollte eigentlich immer der Gedanke sein, okay, wie ist das eigentlich errechnet oder was ist damit eigentlich genau gemeint?
Ganz genau. Also was ist die Basis? Wie wird es bestimmt? Und was heißt das eigentlich wirklich? Und da muss man sehr, sehr aufpassen. Wir geben viele Dinge als relative Maße an, manche Dinge als absolute Maße. Also manchmal sagen wir, das ist ein gewisser Prozentsatz von und manchmal sagen wir, das ist die Zahl. Und wenn das nicht klar genug gemacht wird, dann ist die Interpretation oft irreführend.
Es gibt einen großen Teilbereich in Ihrem Buch, da geht es um Wahlen. Und es fängt eigentlich an mit etwas, ja, recht Einfachem eigentlich, also man will mit seinen Freunden, mit seinen Freundinnen essen gehen und es stehen drei Restaurants zur Auswahl und dann, das kennen ja bestimmt auch viele, ist ja nicht, also wenn man es im Buch so liest, dann denkt man, okay, wer würde jetzt wirklich eine Liste machen, wer würde wirklich eine Abstimmung machen, aber mittlerweile so im Zeitalter von Doodle und so machen wir das ja eigentlich, ne? Also man hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten, drei Restaurants und dann schickt man im Chat oder per Mail oder so eine Abstimmung und dann kann jeder eben abstimmen, in welches Restaurant möchte er am liebsten gehen und dann gewinnt das mit den meisten Stimmen. Und was ist jetzt hier das Problematische? Das klingt doch eigentlich ganz, ganz logisch und ganz alltäglich eigentlich.
Ja, auf jeden Fall ist es alltäglich. Viele unserer Wahlsysteme funktionieren genauso. In dem Buch ist ein Beispiel angegeben, wo 9 Freunde eingeladen werden sollen zu einem Abendessen. Und diese Freunde geben tatsächlich über irgendwelche Tools per Abfrage ihre Präferenzen an argentinisch, bayerisch oder chinesisch ABC, so dass ich als Veranstalter ganz genau weiß, was die Leute präferieren. So, und jetzt kann man sich fragen, wie finden wir daraus eigentlich ein Restaurant, das für alle passt? Also wir gehen mal davon aus, grundsätzlich sind alle mit jedem Restaurant im Prinzip einverstanden. Es gibt keine Allergien oder sonstige Probleme, die das ausschließen würden. Aber wie kann ich das fair machen? Ich möchte ja am Ende eine Wahl treffen, so dass auch diejenigen, die etwas anderes präferiert hätten, zufrieden sind, weil sie sehen, es ist fair gelaufen. Mhm. Also Fairness ist ja ein ganz entscheidender Faktor auch in der Demokratie. Das Gefühl, dass es fair und richtig läuft. So, und das Beispiel zeigt, dass wenn Sie unterschiedliche Wahlverfahren anwenden, unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können. Also zum Beispiel beim Mehrheitswahlrecht könnte es sein, dass A gewinnt. Aber A gewinnt nicht mit absoluter Mehrheit, sondern nur mit relativer Mehrheit. Wenn Sie, und das ist ein Wahlsystem Mehrheitswahl, was an ganz vielen Stellen angewendet wird, in der Politik zum Beispiel in USA, Senatswahlen und Ähnliches. Sie können dann aber auch sagen, naja gut, in Frankreich machen Sie es ein bisschen anders, da wird auch Mehrheitswahl durchgeführt. Aber wenn keiner die absolute Mehrheit hat, was in dem Beispiel mit den Restaurants der Fall ist, dann gibt es eine Stichwahl. Mhm. Wenn man das macht, heißt es, das Dritte, also das Lokal, was die drittmeisten Stimmen bekommt hat, wird gestrichen und dann wird unter den verbleibenden zwei gewählt. Und siehe da, beim ersten kam A raus, beim zweiten kommt B raus. Jetzt können Sie sagen, naja, es gibt aber auch noch andere Wahlen. Wenn Sie an den European Song Contest etwa denken, da werden Kandidatinnen und Kandidaten Punkte zugewiesen.
Punkte, ja.
Also Sie können sagen, wenn
also ich den Deutschen nicht, aber sonst normalerweise schon, ja.
Die Deutschen kriegen typischerweise in letzter Zeit nicht mehr so richtig viele Punkte, aber im Allgemeinen, da haben Sie 12, 10 und so weiter. Nehmen wir an, bei der Top von den drei, Top-Wahl von den drei Restaurants gibt es 3 Punkte, bei der zweiten gibt es 2 und bei der letzten gibt es 1 Punkt. Wenn Sie das anwenden, dann ist bei dem Beispiel der Präferenzen, das in dem Kapitel angegeben ist, C der Gewinner. Also, die Message ist, die Entscheidung bei einer Wahl, was rauskommt, wer gewinnt, und hier, zu welchem Restaurant Sie gehen, hängt nicht nur davon ab, was die Leute, die Wähler wollen, sondern es hängt auch vom Wahlsystem ab. Und das ist eine Message, die aus meiner Sicht wirklich extrem ist und für viele Leute extrem verblüffend ist, weil sie Wahlen eigentlich typischerweise sehen als Ausdruck, ausschließlich als Ausdruck des Wählerwillens. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir wollen, während das Wahlsystem als technische Voraussetzung gesehen wird. Aber diese technische Voraussetzung greift massiv ein in das Ergebnis.
Wieso kommen da so unterschiedliche Sachen raus bei diesen Wahlsystemen?
Naja, die Frage ist grundsätzlicher. Die Frage nämlich, was soll ein gutes Wahlsystem können und welche Wahlsysteme können das? Und ein gutes Wahlsystem sollte eine Lösung liefern, ein Ergebnis liefern. Das kann auch mal ein Unentschieden sein, wenn Sie jetzt, unter zwei Leuten abfragen, zwei Alternativen, können die unterschiedlicher Meinung sein, das ist halt unentschieden, aber es soll ein Ergebnis liefern. Dann soll es so sein, sinnvollerweise, dass wenn alle das Gleiche wollen, also wenn alle in das bayerische Lokal gehen wollen, dann wird auch das bayerische gewählt. Klar, was denn sonst? Und wenn Sie dann noch über andere Dinge nachdenken, dann kommen Sie relativ schnell auf verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, dass die Entscheidung, ob Sie lieber in das bayerische Lokal oder in das argentinische gehen, nicht davon abhängen sollte, ob Sie chinesisch mögen. Also das ist die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Also es soll, wenn Sie über Politiker abstimmen, unabhängig davon sein, ob Sie lieber Äpfel oder Birnen essen. Also was nichts damit zu tun hat, sollte eigentlich auch nicht beeinflussen. So, und wenn Sie diese drei Eigenschaften nehmen, dann können Sie sich fragen, gibt es überhaupt Wahlsysteme und welche sind das, die diese Eigenschaften haben? Da gibt es eine Aussage, das ist von Arrow in seiner Doktorarbeit vor vielen, vielen Jahren bewiesen worden. Der hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen, also das Äquivalent für Wirtschaftswissenschaften. Wenn Sie diese drei Eigenschaften fordern, dann gibt es genau ein Wahlsystem, das diese Eigenschaften erfüllt. Ein einziges, und das ist schon mal eigentlich eine gute Nachricht, denn wir müssen dann nicht mehr danach fragen, könnten die Ergebnisse unterschiedlich sein? Es gibt ja nur noch dieses eine. Also wenn Sie diese Eigenschaften voraussetzen, die ja sich sehr vernünftig anhören, gibt es genau eins. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, die Diktatur. Das bedeutet, es gibt kein nicht diktatorisches System, das diese drei simplen Eigenschaften allesamt gleichzeitig erfüllt. Und daran sehen Sie die Problematik der ganzen Wahlsysteme. Sie können immer Wahlsysteme konstruieren, die sich plausibel anhören, die aber bestimmte Eigenschaften, die Sie auch von Wahlsystemen fordern würden, weil sie natürlich klingen, nicht erfüllen. Und damit kriegen Sie natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse raus.
Aber es ist trotzdem so, dass wenn man, also es wirkt ja zumindest gerechter, dieses zum Beispiel französische System mit der Stichwahl, in dem Sinne, dass man weiß ich nicht, vielleicht nochmal eine Bedenkzeit hat oder so. Also beim Brexit zum Beispiel, da kommen Sie ja auch drauf in Ihrem Buch, ist es ja so, man hat diese Frage gestellt, dann hat man eine quasi eine einfache Mehrheitswahl gemacht, so eine Ja- oder Nein-Abstimmung und dann zack, raus aus der EU. Da haben ja dann viele danach gesagt, okay, hätte man da nicht vielleicht nochmal eine weitere Ebene vorschalten müssen oder so.
Ja, also Sie können für verschiedene Wahlsysteme verschiedene Argumente pro und contra anführen. Wenn Sie jetzt auf die französische Wahl mit Stichwahl rekurrieren, dann ist es richtig, Sie haben noch mal eine Möglichkeit nachzudenken. Aber schon in der ersten Runde ist die Tatsache, dass Sie vielleicht noch einen weiteren Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die dem Kandidaten, der eigentlich die meisten Stimmen kriegen würde, einige abjagt, sodass die Stichwahl dann plötzlich eine ganz andere wird, ein zentrales Thema. Sie können also haben, wenn Sie jetzt eine politische Meinung haben, die ungefähr von 2/3 vertreten wird, und eine andere Meinung, die von 1/3 der Bevölkerung vertreten wird. Und Sie haben bei dieser 1/3 Meinung einen Kandidaten, der Sie vertritt, und bei der 2/3 zwei Kandidaten. Dann kriegen in diesem Beispiel alle die gleiche Anzahl von Stimmen. Das heißt, Sie sehen, dass das Verschieben von einzelnen Stimmen plötzlich zu ganz anderen Ergebnissen bei der Stichwahl führt. Und Sie können das noch viel extremer hinziehen, sodass bei Stichwahlen plötzlich Sie müssen ja nicht zwei Kandidaten haben, die dieses 2/3 unter sich aufteilen. Sie können ganz viele haben und so weiter, sodass ganz merkwürdige Effekte auftreten können, auch dabei.
Also man kann das, wenn man die Macht hätte, das Wahlsystem auch so umstellen, dass es für einen selbst vorteilhaft ist. Selbst bei dieser Restaurantwahl könnte man das so machen.
Na, bei der Restaurantwahl ist es klar, weil Sie alle Präferenzen kennen. Sie wissen ganz genau von jedem Ihrer neuen Freunde, was sind die, ist die Reihung A, B, C. Was ist die Reihung? Wenn Sie das wissen, dann können Sie natürlich in vielen Fällen ein Wahlsystem wählen, das Ihr Wunschergebnis liefert. Nicht dann, wenn alle das Gleiche wollen. Wenn jetzt alle Neuen sagen, meine Reihenfolge ist ABC, ja, dann können Sie nicht sagen, dann nehme ich halt C und das ist das Ergebnis einer demokratischen Wahl.
Ja.
Wenn das geht nicht, das ist klar. Also es hängt vom Wählerwillen ab. Es ist nicht so, dass der Wählerwille keine Rolle spielt. Der Effekt ist aber nicht nur auf den Wählerwillen beschränkt, sondern eben auch auf das Wahlsystem. Und wenn der Wählerwille nicht ganz so klar ist, wie in dem Beispiel, da sind 4 Leute für A, 3 Leute für B und 2 für C, also Mehrheitswahl würde A gewinnen, aber eben 4-5 und nicht absolute Mehrheit. Wenn solche Effekte auftreten, können Sie mit anderen Wahlsystemen andere Ergebnisse erzielen. Das ist völlig korrekt. Und es ist demokratisch. Es ist keine Manipulation. Also es ist nicht so, dass irgendjemand eine Wahlfälschung macht, sondern es ist völlig demokratisch, ausschließlich basierend auf der Auswahl des Wahlsystems.
Ja, und wie kommen wir da jetzt raus? Also was ist jetzt das beste Wahlsystem?
Ja, also es ist nicht so, dass alle Wahlsysteme immer schlecht sind. Also wie gesagt, wenn alle das Gleiche wollen, kommt das Gleiche raus. Also es ist nur dann, wenn es kritisch werden könnte, auch eine Frage der Stabilität. Es ist auch nicht so, dass alle Wahlsysteme gleich schlecht sind. Also jeder von uns in der Demokratie würde wahrscheinlich sagen, Diktatur, auch wenn sie all diese Kriterien erfüllt, ist ein blödes Wahlsystem, das ist nämlich gar keins. Es gibt Unterschiede, es gibt auch unter den dreien, die ich Ihnen angegeben habe, Argumente, die mehr für dieses Punktewahlsystem, also wie beim European Song Contest sprechen, auch wenn Deutschland da immer schlecht abschneidet. Also es gibt Unterschiede und die kann man analysieren. Das ist der eine Punkt. Aber es gibt noch andere Hoffnungen. Ein Punkt etwa ist, wie kriege ich eigentlich raus, also nehmen wir einen anderen Aspekt, der auch noch wichtig ist, Frage der Manipulation. Und zwar Manipulation nicht in dem Sinne, dass jemand Wahlzettel fälscht, sondern dass ein Wähler bewusst etwas anderes wählt, als seiner Präferenz entspricht. Also Sie kennen das von Zweitstimmenkampagnen.
Taktisches Wählen, ja.
Taktisches Wählen. Und das würde man sozusagen in der entsprechenden Theorie durchaus Manipulation nennen, weil ich sozusagen selber nicht das abgebe an Bewertung, was meiner Präferenz entspricht, sondern taktisch wähle, um etwas anderes, Schlimmeres zu verhindern. Und da können Sie etwa die Frage stellen, wie kriege ich das denn raus, wann das sinnvoll ist? Ja, klar können Sie sagen, bei unseren 61 Millionen Wahlberechtigten, der Einzelne spielt keine große Rolle, das ist klar. Aber schon Wahlstrategen könnten ja Leute auffordern, bestimmte Dinge zu tun. Und wie geht das eigentlich? Und da hilft auch eine Analyse, die zeigt, dieses Problem ist im Allgemeinen nicht zu verhindern bei Wahlsystemen. Es kann immer passieren, dass es gut wäre, mal was anderes zu wählen, als das, was man wirklich als erste Präferenz hat, um dann Schlechteres zu verhindern. Aber rauszukriegen, was es ist, ist ein rechnerisch so schwieriges Problem, dass man das in der Praxis praktisch nicht bewältigen kann. Also es gibt auch auf der anderen Seite Lichtblicke in der Hinsicht, dass zwar, wenn schlechte Dinge passieren, wir das nicht verhindern können, aber rauszukriegen, wie man das dann nutzt, ist manchmal algorithmisch oder rechnerisch so schwierig, dass man das nicht benutzen kann.
Vielleicht können wir noch in ein Kapitel reinschauen. Und da geht es, das ist das alltägliche Beispiel, da bei Ihnen sind die Handtücher auf den Liegen am Pool oder am Strand oder so im Hotel. Und Sie versuchen zu erklären, was das eigentlich mit dem Gefangenendilemma zu tun hat. Darüber haben wir ja neulich auch schon mal gesprochen. Also in der Folge, wie unsere Moral entstanden ist, ging es auch darum. Also da ging es darum, handelt man eigentlich eigennützig oder ist der Mensch eigentlich eigennützig oder nicht? Und wie hat sich das entwickelt so in der Geschichte? Sie versuchen das jetzt nochmal ganz anders aufzuziehen. Was ist da der Gedankengang?
Naja, also wir alle kennen dieses Phänomen der belegten Handtücher in Hotelanlagen. Gerade wenn diese Hotelanlagen intensiv von Deutschen genutzt werden. Und manche witzeln schon darüber, dass das ein typisches deutsches Verhalten ist, Liegestühle zu blockieren, manchmal zu nachtschlafenden Zeiten, auch wenn man sie nur eine kurze Zeit braucht. Und warum machen wir das? Wie kommt das eigentlich? Naja, vordergründig ist es klar, in dem Moment, wo ich einen Liegestuhl belege, habe ich, und diese Belegung auch Bestand hat, also manche Hotels sind mittlerweile dazu übergegangen, die Handtücher einfach wieder wegzunehmen nach einer gewissen Zeit. Aber wenn ich einen Liegestuhl reserviere, wie auch immer, dann habe ich ihn zur Verfügung zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit, zu der ich diesen Liegestuhl haben möchte. Das ist für mich erstmal ein Vorteil. Für das Gesamtsystem ist das ein Nachteil, weil dieser Liegestuhl belegt ist, in Anführungsstrichen, obwohl er nicht belegt ist. Das heißt, kein anderer kann ihn nutzen. Das heißt, die Gesamtkapazität an Liegestühlen, an freien Liegestühlen für das Hotel wird reduziert. Also haben wir hier ein klassisches Dilemma. Wenn ich mich für mich selber rational entscheide, belege ich diesen Liegestuhl. Wenn ich das aber nicht tue, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil ich nicht so früh aufstehen möchte, habe ich einen Nachteil.
Das ist eine ganz ähnliche Situation wie beim klassischen Gefangenendilemma, das Sie ja schon angesprochen haben. Zwei Ganoven werden einer schweren Straftat beschuldigt. Nachweisen kann man ihnen aber nur eine leichtere, eine mittelschwere Straftat. Die Kommissarin macht dementsprechend beiden getrennt ein Angebot, ihre Strafe zu reduzieren, wenn sie gestehen. Die Situation ist dann etwa die folgende. Wenn beide leugnen, drohen ihnen ein Jahr Gefängnis für die mittelschwere Straftat, die sie begangen haben und die man nachweisen kann. Wenn beide aber die größere Straftat gestehen, müssen sie jeweils 2 Jahre ins Gefängnis. Gesteht einer und wirkt sozusagen als Kronzeuge, weil der andere leugnet, dann kommt der Kronzeuge auf Bewährung frei, während der andere für 5 Jahre ins Gefängnis muss. Offenbar ist die beste Lösung für beide zusammen zu leugnen, denn dann geht jeder nur ein Jahr ins Gefängnis. Tatsächlich ist diese Lösung aber nicht die, die herauskommt, wenn jeder Einzelne rational entscheidet. Wenn nämlich A überlegt, wie er sich verhalten soll, kommt er zu folgenden Schlüssen. Wenn B, mein Kollege, leugnet und ich auch leugne, muss ich für ein Jahr ins Gefängnis. Wenn ich aber gestehe, komme ich auf Bewährung frei. Wenn B gesteht und ich auch gestehe, dann habe ich insgesamt nur 2 Jahre Gefängnis, während, wenn ich dann leugne, ich sogar für 5 Jahre ins Gefängnis muss. Für jeden Einzelnen ist es also rational zu gestehen, obwohl dadurch eine insgesamt schlechtere Lösung auftritt, nämlich eine längere Gefängnisstrafe für jeden Einzelnen. Die beste Lösung, dass beide leugnen, ist hingegen instabil. Es besteht immer ein Anreiz, davon abzuweichen. Das gleiche Phänomen haben wir bei den Handtüchern. Es ist natürlich viel komplizierter insgesamt, weil viel mehr Personen beteiligt sind und es auch davon abhängt, wie viele Liegestühle vorhanden sind und wie lange die Leute typischerweise liegen wollen. Aber das Phänomen ist doch das gleiche. Für den Einzelnen ist das Reservieren vorteilhaft, während für das Gesamtsystem das Nicht-Reservieren die beste Lösung ist.
Ja, es erinnert ein bisschen an den Einwand gegen die goldene Regel, ne? Also wo ja immer gesagt wird, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder beziehungsweise das ist die eine der klassischen Formen, aber eine andere ist ja, was wäre, wenn alle so handeln würden? Und da kann man ja dann immer leicht antworten. Bei Kant und so ist es ein bisschen anders, aber man kann ja einfach sagen, ja, es tun ja nicht alle. So, das so wie ich. Also deswegen kommt man ja dann damit durch mit der Handtuchbelegung, weil es ja nicht alle machen. Das ist so ein bisschen auch der Fall, ne? Also man müsste es dann eigentlich irgendwie sanktionieren, sodass man gar nicht die Möglichkeit hat, dann so zu handeln.
Ja, und das ist aus meiner Sicht, und davon handeln ja auch andere Kapitel, eine Grundlage für das Verständnis unserer Gesellschaft und unserer Politik an ganz vielen Stellen. Denn sie haben auf der einen Seite genau diese Position, dass man sagt, wenn ich nur das tue, also das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber das ist eine klassische Position, wenn ich nur das tue, was für mich richtig ist und am besten ist, kommt etwas insgesamt für die Gesellschaft raus, was für die Gesellschaft am besten ist. Das ist aber etwas, was wir schon sehen, wir schon bei dem Gefangenen-Dilemma, was nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass das Systemoptimum dadurch angenommen wird, dass jeder Einzelne sein Optimum annimmt. Mhm. Und dieses...
Wenn jeder sich selbst hilft, ist allen geholfen, gibt es auch diesen Spruch, ja, das ist eben nicht so. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist eben tatsächlich nicht der Fall. Und dafür haben sie relativ viele Regelungen in der Politik, die versuchen, Nebenbedingungen einzuführen oder Leitplanken einzuführen, die dazu führen, dass das Verhalten des Einzelnen in Richtung eines Verhaltens gesteuert wird, das für die Gesamtheit insgesamt gut ist. Natürlich ist es für einen Einzelnen gut, wenn ich so viele Fische aus dem Meer raushole, wie ich rauskriegen kann. Klar, also jedenfalls, wenn über seine Lebenszeit oder seine aktive Zeit noch genug Fische da sind. Aber natürlich ist es für die Gesamtheit aller Fischer nicht gut, wenn das alle tun, denn dann hat man irgendwann nicht mehr genügend Fische. Und diese Phänomene, wie kann ich eigentlich die individuelle Freiheit durch Regelungen, soziale Marktwirtschaft ist ein Beispiel dafür, so steuern, dass insgesamt positive Effekte für die Gesamtgesellschaft rauskommen, ist eigentlich das, was die unterschiedlichen Regierungsformen auszeichnet. Von dirigistisch, da versucht man das absolut zu machen, bis zu völlig liberal, da versucht man das möglichst gar nicht zu machen. Aber dann müssen sie immer auch einen Preis zahlen. Und dieser Preis, der heißt in der zugehörigen Theorie der Preis der Anarchie. Also wenn sie sagen, es ist legitim, wie es in Amerika gemacht wird, dass jeder eine Waffe tragen kann, dann müssen sie den Preis zahlen, dass es mehr Tote gibt durch Schusswechsel im Alltag, als wenn sie das verbieten. Und solche Dinge haben sie an ganz, ganz vielen Stellen. Kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, dass etwa die Absperrgitter in Fußballstadien sinnlos sind. Die schränken natürlich meine Freiheit ein, aber sorgen dafür, dass, wenn eine Panik auftritt, nicht wirklich alle totgetrampelt werden. Also auch das sind Leitplanken. Man muss gar nicht an die große Politik denken. Man kann auch an die kleineren Dinge denken, die dazu führen, dass man die Systeme steuert in Richtung auf ein Ziel, das für die Gesamtgesellschaft einen Effekt hat.
Jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Mich würde noch so ein bisschen ein Fazit in dem Sinne interessieren. Was würden Sie denn sagen, wie können wir denn dem vorbeugen, dass wir so im Alltag logisch oder statistisch oder meinetwegen auch mathematisch aufs Glatteis geführt werden? Was würden Sie sagen? Was sind Tugenden, die man sich antrainieren kann oder so?
Naja, also allgemeingültige Rezepte, die immer funktionieren, sehe ich nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind eigentlich offensichtlich, die man immer berücksichtigen sollte. Also das Erste und Wichtigste ist, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, warum? Warum ist das eigentlich so? Oder warum behauptet mein Gegenüber, der irgendwas von mir will, das in dieser Form? Warum sind diese Behauptungen für ihn zumindest nachvollziehbar? Es ist extrem überraschend, wenn Sie das anwenden, dieses eine kleine Wort, warum, was für eine mächtige Waffe das ist, um Manipulationen zu entlarven. Interpretationsrahmen sich bewusst zu machen. Also warum und was an meiner Denkweise führt mich jetzt dazu, dass es so ist, dass ich so interpretiere, wie ich es interpretiere. Also wenn ich eine Menschenschlange irgendwo sehe, dann kann ich ja Menschenansammlung kann ich die sehr wohl als eine Menschenschlange interpretieren und mich anstellen, um was zu bekommen, das neue iPhone oder sonst was. Oder ich kann sie interpretieren als eine Zusammenrottung und Angst davor haben. Aber was an mir ist es denn eigentlich und welche Fakten, aber eben auch welche Sozialisationselemente bei mir sind es, die dazu führen. Perspektive wechseln. Es ist extrem interessant, mal zu versuchen, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Also wenn Sie zum Beispiel irgendeinen juristischen Vertrag angucken, dann kriegen Sie am ehesten raus, ob der fair ist, wenn Sie einfach mal die Rolle der Beteiligten vertauschen. Also wenn ich einen Vertrag unterschreiben muss und wir alle müssen immer mal wieder Verträge unterschreiben, versuche ich genau das. Also ich stelle mir vor, ich wäre der andere und lese dann diesen Vertrag durch und Sie erkennen unglaublich viele Dinge, die asymmetrisch sind und die dementsprechend geändert werden sollen. Modellannahmen. Was sind eigentlich die Annahmen, die bestimmten Entscheidungen zugrunde liegen, entsprechenden Prognosen zugrunde liegen? Kann man im Detail viele Beispiele angeben, wenn Sie ein ganz einfaches haben wollen, nehmen Sie, die Erde ist flach. Das ist ja eine Modellannahme, es ist jetzt erstmal albern, aber das ist eine Modellannahme, die ja gut funktioniert in unserer lokalen Umgebung, aber eben nicht mehr funktioniert, wenn es um GPS oder Ähnliches geht. Und wenn Sie sich überlegen, welche Modellannahmen zum Beispiel zugrunde liegen, wenn jemand sagt, naja, wenn Freiburg als Fußballclub ein Etat von Bayern München hätte, dann würde er, und dann wird das linear vorgeschrieben, würde der Club ein paar hundert Tore im Jahr schreiben, dann sind das Modellannahmen, die zugrunde liegen, die offensichtlich unsinnig sind. Also, dass die entscheidende Message, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen sollte, wäre, bestehen Sie darauf, selber zu verstehen.
Ja, sappere Aude, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Hätten Sie noch, das ist auch hier immer am Ende die Frage, einen Lektüre-Tipp, also offensichtlich ist Ihr Buch erschienen, das man lesen kann, aber wenn man sich weiter für vielleicht diese Fragen interessiert oder mal das Tor in die Mathematik aufstoßen möchte, wo fängt man da an?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die solche Denkfallen betreffen. Es gibt Bücher aus der Psychologie, es gibt Bücher aus der Verhaltensökonomie. Auch da ist es ja extrem wichtig, das menschliche Verhalten in das Kalkül mit einzubeziehen. Ich habe in meinem Buch eine lange Literaturliste angegeben und würde lieber darauf verweisen, als jetzt ein Buch herauszustellen, weil es immer auf den Aspekt ankommt, den man gerne haben möchte. Wenn man es mathematischer haben möchte, sind es andere Bücher, als wenn man es psychologischer oder wirtschaftswissenschaftlicher oder politischer oder philosophischer haben möchte.
Genau, das wird uns hier auch noch in diesem Podcast oft beschäftigen, natürlich das Thema der Schlüsse, der Fehlschlüsse und so weiter. Allerletzte Frage wäre noch von mir an Sie, welche Forschungsfrage Sie eigentlich, also neben der Veröffentlichung jetzt, gerade so am meisten beschäftigt? Gibt es irgendwas, wo Sie gerade noch dran sind, was Sie ja am meisten umtreibt?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Forschungsprojekten, an denen ich gerade aktuell arbeite. Eines bezieht sich darauf, Verhalten zu simulieren von Quasikristallen, also neuen Materialien. Auch das ist mathematisch eine hochspannende Sache. Ein anderes bezieht sich darauf, Daten besser zu analysieren, und zwar nicht in dem Sinne, dass man zum Beispiel neuronale Netze anwendet, die dann als Blackbox agieren, sondern um zu verstehen, warum in den Daten bestimmte Informationen zu bestimmten Schlüssen führen, also das Verstehen in der künstlichen Intelligenz. Aber es sind auch Fragen, die etwas zu tun haben mit, was weiß ich, Slotbelegung an Flughäfen. Da können Sie sich fragen, wie muss eigentlich ein System gestaltet sein, dass es möglichst effizient und ressourcenschonend durchführt.
Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Vielen Dank, Herr Gritzmann, für das Gespräch, für diesen Überblick zu Ihrem Buch und Ihrem Arbeiten.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.